Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Schönen guten Tag. Zu Gast ist heute bei uns eine Frau, deren Namen vielleicht einige von Ihnen schon mal gehört haben. Bascha Mika ist die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Sie war früher bei der Taz. Sie hat Bücher geschrieben und natürlich viele, viele Artikel. Hallo Frau Mika.
Guten Tag.
Frau Mika, Sonntagmorgen kurz nach 10. Was machen Sie normalerweise um diese Uhrzeit?
Das kommt drauf an, welche Jahreszeit es ist. Im Sommer bin ich dann schon eine Stunde gelaufen. Am besten mit meinem Liebsten, das ist sehr schön, und durch den Wald. Und im Winter liege ich aber manchmal auch noch im Bett und lese.
Sonntagmorgen ist natürlich eigentlich so eine klassische Zeitungsleserzeit. Ne? Es gibt jetzt viele Leute, die dann sonntags beim Frühstück die Sonntagszeitung in die Hand nehmen und hat die Frankfurter Rundschau keine Sonntagsausgabe. Das heißt,
das stimmt, aber wir haben eine Wochenendbeilage, ja. FR7. Mhm. Und das ist auch ein sehr schönes Produkt für den Sonntag.
Lesen Sie denn da, wenn Sie morgens die Zeitung in die Hand nehmen sonntags, dann die eigene, oder lesen Sie vor allem dann auch mal was in die anderen Reihen, was die Konkurrenz macht?
Na, Entschuldigung, das mache ich jeden Tag. Mhm. In die anderen Reihen lesen. Also wir Zeitungsmacher und Macherinnen scannen natürlich die anderen Blätter. Das gehört einfach dazu, und nicht nur wegen Konkurrenzbeobachtung, sondern man kann ja schließlich auch was lernen dabei.
Lesen Sie die Zeitung eigentlich immer noch auf Papier oder lesen Sie die digital?
Papier ist für mich ganz wichtig. Ich lese natürlich auch digital, aber viel wichtiger ist es nicht, worauf ich lese, also welches Trägermedium ich habe, sondern dass es guter Journalismus ist.
Bascha Mika ist heute zu Gast im HR1 Talk. Also heute Morgen werden wir miteinander reden. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, danke. Ich freue mich auch.
HR1. Genau meins.
Im Moment läuft ja sehr erfolgreich bei uns ein Film in den Kinos mit Meryl Streep. Die Verlegerin heißt der Film. Regie geführt hat Steven Spielberg. Es geht um die Verlegerin der Washington Post, aber es geht natürlich auch um die Redakteure. Es geht darum, wie die Redaktion und ihre Verlegerin damals unter großem persönlichen Risiko Geheimdokumente veröffentlicht haben. Haben Sie den Film gesehen, Frau Mika?
Ja.
Und, hat er Ihnen gefallen?
Mir hat er gut gefallen. Mein Liebster ist eingeschlafen. Also das zeigt, dass dieser Film sehr ruhig ist und dass er, glaube ich, den Menschen besonders gut gefällt wie mir, die so ein bisschen, also entweder aus der Branche kommen oder eben ein Gespür für diese Branche haben.
Hatten Sie in Ihrem Leben auch schon mal so einen Moment, wo Sie entscheiden mussten, etwas zu veröffentlichen, was brisant war?
Ja, selbstverständlich. Also immer mal wieder. Wobei es bei brisanten Sachen ja nicht nur um die Frage geht, sind das Recherchen, die sonst nirgendwo erschienen sind, sondern es geht eben auch um die Frage, wie stellt man bestimmte Dinge dar? Also stellen Sie sich vor, Sie haben, was eben durch die Weltpresse ging, das Bild eines ertrunkenen Kindes am Strand, eines Flüchtlingskindes. Veröffentlichen Sie das? Machen Sie das? Machen Sie es nicht?
Wie haben Sie damals entschieden?
Wir haben es gezeigt, aber wir nehmen dazu natürlich auch Stellung. Und ich glaube, genau darum geht es. Man kann ganz viel machen, darstellen, beschreiben, wenn man den Lesern und Leserinnen oder den Zuschauern und Zuschauerinnen erklärt, warum man es tut. Also es geht um Transparenz.
Wie groß ist das persönliche Risiko, das eine Chefredakteurin normalerweise bei einer Zeitung trägt? Jetzt mal abgesehen davon, dass sie rausfliegen können, wenn die Auflage nicht stimmt oder wenn ihren Chefs es nicht mehr gefällt, was sie da so machen.
Ich habe keine Chefs.
Sondern?
Es gibt eine Geschäftsführung, ja. Aber Sie dürfen nicht vergessen, es gibt innere Pressefreiheit. Ja. Und das heißt, ein Geschäftsführer kann mich rausschmeißen, er hat mir aber nicht reinzureden, was ich publizistisch und journalistisch tue.
In dem Film geht es ja darum, dass die Leute teilweise tatsächlich mit Gefängnis bedroht sind. Das heißt, wenn die Dinge veröffentlicht werden, die sie da in die Hand bekommen haben, und irgendwas ist nicht wasserdicht, weil es geht natürlich da auch vor Gericht. Gibt es sowas in Deutschland auch?
Dass aber sie, selbstverständlich. Ja? Ich erinnere mich nicht, dass jemand mal hinter Gittern gelandet ist. Aber es gibt hier natürlich auch eine Geheimhaltungsstufe. Und dann ist es natürlich ein bestimmtes Risiko, diese Dinge zu veröffentlichen. Und wenn Sie sich angucken, dass wir es immer noch nicht schaffen, Whistleblower zu schützen, sondern der berühmteste Whistleblower überhaupt immer noch mit sehr hohen Strafen bedroht ist in den USA, genau, dann sehen Sie, dass da ganz viel Risiko dahinter steckt für die Menschen, die Informationen weitergeben, aber natürlich auch für die Medien, die sie veröffentlichen.
Was ist für Sie bedrohlicher, Social Media oder die Konkurrenz anderer Zeitungen?
ach, die Konkurrenz anderer Zeitungen. Konkurrenz belebt auch das Geschäft bei uns. Wenn wir uns Qualitätszeitungen angucken, dann sind sie gegenseitig eine Bereicherung. So sehe ich das zumindest. Und was Social Media angeht, was ich bedrohlich finde, ist ein ganz neues System von Öffentlichkeit, aber eben auch eine bestimmte Haltung des Publikums, die, wenn wir da nicht wirklich gegensteuern als Journalistinnen und Journalisten, die irgendwann mal nicht mehr wirklich unterscheiden können, was ist Journalismus, was ist PR, was ist interessensgeleitete Kommunikation.
Macht es Ihnen zu schaffen, dass wir irgendwann im Verlauf der letzten 20, 30 Jahre Unterhaltung und Information haben zusammenwachsen lassen?
Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt, denn wenn wir guten Journalismus betreiben wollen, dann soll der an bestimmten Stellen auch unterhaltend sein, aber intelligent. Wir wollen ja unser Publikum nicht verdummen.
Bascha Mika, die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, ist heute zu Gast in
HR1. HR1.
Genau meins.
Heute bei uns im HR1 Talk zu Gast die Zeitungsmacherin Bascha Mika. Bascha Mika ist aufgewachsen in Aachen, geboren wurde sie in Polen, kam mit ihrer Familie als Spätaussiedler nach Deutschland. Frau Mika, ihre Eltern waren streng katholisch, das heißt, als Kind waren sie um diese Uhrzeit in der Kirche.
Ja, wobei nicht meine Eltern waren streng katholisch, eher im Gegenteil. Sie hatten sich schon ein ganzes Stück von der Kirche entfernt, sondern meine Großeltern, und zwar sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits. Und die haben uns Kinder eben auch religiös erzogen. Und auch den Großeltern zuliebe wurden wir natürlich heftig in die Kirche geschickt. Und ich bin schon mit 6 zur Kommunion gegangen. Und ich glaube, ich war 8 oder 9, als ich gefirmt wurde.
Wenn Sie auf Ihre Kindheit zurückgucken, würden Sie sagen, dass es eine schöne, eine glückliche Kindheit war?
Das ist unterschiedlich. Also die Zeit in Polen, das heißt, als ich ein kleines Mädchen war, bis 5, war sicherlich sehr unbeschwert. Daran erinnere ich mich gerne, weil ich bin die ersten Jahre eben auf einem Dorf aufgewachsen mit vielen Tieren. Nicht etwa, dass wir einen Bauernhof hatten oder meine Großeltern einen Bauernhof hatten, aber es gab einfach Tiere. Es gab 2 Hunde zum Beispiel, die ich sehr geliebt habe. Mein Vater hat uns, meinem älteren Bruder und mir, irgendwann mal ein kleines Lämmchen geschenkt, ein Schaf, Peter, das hörte wie ein Hund, weil es eben keine Herde hatte, also waren wir seine Herde. Das habe ich schon sehr geliebt. Aber auch als 5-jähriges Kind bekommt man es natürlich sehr deutlich mit, wenn es plötzlich diesen Bruch gibt, wenn man das gewohnte Zuhause, die Omas, die Opas, die Tanten und Onkel, weil wir haben eben auch eher in so großfamiliären Strukturen gelebt, wenn man die verlassen muss, die Freundinnen, die Freunde. Sprachlich war das für uns überhaupt kein Problem, weil wir zweisprachig aufgewachsen sind. Aber als 5-Jährige bekommt man sehr viel mit. Und ich heiße ja eigentlich Barbara Anna. Auf Polnisch ist eben die Kurzform von Barbara Bascha. Wird ein bisschen anders geschrieben, als ich es im Deutschen schreibe. Barbara heißt die Fremde. Und irgendwie hat es dann für mich auch im weiteren Leben immer gepasst. Also sich nie so ganz heimisch zu fühlen. Auf der anderen Seite dadurch aber überall hingehen zu können, wo gute Menschen leben.
Nun sind Sie als Kind nach Aachen gekommen, sind dann da in die Schule gegangen. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie ausgegrenzt werden? Oder haben Sie dadurch, dass Sie schon im Grunde Deutsch sprachen, gar nicht so sehr das Gefühl gehabt, außen zu stehen?
Doch, dieses Gefühl, deswegen sagte ich das eben mit der Fremdheit, das war schon da. Ausgegrenzt eigentlich nicht. Es war eher so, dass ich die Arrogante war. Also in Aachen gibt es ein Dialekt, das ist ja platt. Ich sprach Hochdeutsch ohne irgendeinen dialektalen Einschlag, mit dem Ergebnis, dass ich immer die Nase gerümpft habe, wenn die Aachener Kinder, die mit mir zur Schule gegangen sind, den falschen Artikel benutzten oder sonst etwas. Natürlich ist diese Abgrenzung aber auch dem geschuldet, sich nicht ganz heimisch zu fühlen und nicht ganz angenommen zu fühlen.
Bevor Sie studieren gegangen sind, haben Sie erst eine Banklehre gemacht. Warum?
Ja. Weil meine Eltern das gerne wollten. Ich habe als 15-Jährige die Banklehre angefangen, noch bevor ich Abitur gemacht habe, nach der mittleren Reife. Mein Vater ist zu der Zeit einigermaßen schwer krank geworden. Wir waren 5 Kinder. Meine Eltern dachten, oh Gott, wenn dem Papa was passiert, ist es doch wichtig, dass die Ältesten zumindest eine Ausbildung haben. Ich hatte darauf überhaupt keine Lust. Aber nach einem halben Jahr Widerstand als 14-Jährige war meine Kraft erschöpft Und dann habe ich mit meinen Eltern allerdings ausgemacht. Und das hat dann auch wunderbar funktioniert, dass sie mir versprochen haben, wenn du diese Banklehre machst, dann darfst du danach einfach machen, was du willst und wir werden dich weiter unterstützen. Und so war es dann auch. Ich habe 3 Jahre Lehre gemacht, bin dann sofort aus der Bank raus und bin wieder zur Schule gegangen.
Und haben dann Abitur gemacht, haben dann studiert. Warum sind Sie Journalistin geworden? Wie kam dieser Berufswunsch zustande?
Naja, Sie kennen das ja, dass ganz viele Journalisten und Journalistinnen sagen, ach, ich wollte eigentlich immer schreiben. Peinlicherweise war es bei mir tatsächlich so. Also ich habe schon als Kind meinen jüngeren Geschwistern Geschichten erzählt. Das habe ich meinem Papa abgeguckt, der seine 5 Kinder, da hatten wir noch längst keinen Fernseher, um sich versammelt hat. Und alles, was er selbst so gelesen hat, hat er uns erzählt. Ich kannte Winnetou, bevor ich überhaupt selbst lesen konnte.
Manchmal macht man sich mit dem Schreiben keine Freundinnen. Zum Beispiel hat Bascha Mika auch eine kritische Biografie über Alice Schwarzer geschrieben. Und die war, oder vielleicht ist sie es auch noch, ziemlich sauer auf sie damals gewesen. Wie es ist, mit Alice Schwarzer Streit zu haben, darüber reden wir später noch hier in dieser Sendung. Bascha Mika ist heute mein Gast.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Heute mit Klaus Reichert und Bascha Mika. Bascha Mika ist in Aachen aufgewachsen, hat dann als Chefredakteurin der Taz lange Jahre in Berlin gelebt. Seit 4 Jahren sind Sie jetzt in Frankfurt, Frau Mika. Haben Sie eigentlich manchmal Heimweh nach Berlin?
Nein, zum einen, weil ich ja auch noch in Berlin lebe, auch wenn ich die meiste Zeit hier in Frankfurt bin. Aber mein Liebster lebt und arbeitet eben in Berlin. Und wir treffen uns halt mal in Frankfurt, mal in Berlin. Und ich bin natürlich auch wegen des Jobs immer wieder in der Hauptstadt. Aber ich finde Frankfurt wunderbar. Ich kannte es schon von früher, als ich in Marburg studiert habe. Aber ich muss sagen, die Stadt hat sich im vergangenen Jahrzehnt, vielleicht sogar schon, ist es sogar schon ein bisschen länger her, dermaßen zum Positiven verändert. Großartig.
Frankfurt wird ja immer als Bankenstadt gesehen, aber Frankfurt war immer Zeitungsstadt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommt aus Frankfurt, die Frankfurter Rundschau kommt aus Frankfurt, die Frankfurter Neue Presse kommt aus Frankfurt. Früher gab es auch noch in Frankfurt die Abendpost-Nachtausgabe. Kennen Sie eigentlich auch noch?
Nein.
Diese Boulevardzeitung?
Nein.
Können Sie nicht mehr. Wie viele Zeitungen lesen Sie am Tag?
Also in unserem Portfolio in der Chefredaktion liegen, glaube ich, 8.
Würden Sie uns sagen, welche Sie außer der Frankfurter Rundschau noch gut finden?
Also ich bin natürlich ein großer Fan der Süddeutschen Zeitung. Die FAZ ist ein hervorragend gemachtes Blatt. Natürlich auch die Taz mit einem ganz anderen Einschlag. Bei der Springerpresse bin ich natürlich sehr ambivalent. Nichtsdestoweniger muss man sich natürlich anschauen, was die Kollegen von der Bild machen und so weiter und so weiter.
Bascha Mika, heute mein Gast in HR1 und jetzt spielen wir Ihren ersten Musikwunsch. Adele mit Someone Like You haben Sie ausgesucht. Warum diesen Song?
Weil ich es so toll fand, als Adele auf der Musikbühne erschien. Denn sie war eine Frau, die endlich mal fast nur auf die Musik setzte in ihrem Auftreten und auf ihre grandiose Stimme und diese sehr anrührenden und kraftvollen Texte und die nicht sich zur Hälfte über ihren Körper verkaufte. Und das fand ich toll.
Hier kommt Adele, Someone Like You.
I heard that you settled down, that you found a girl in your married night.
Heute im HR1 Talk die Zeitungsmacherin Bascha Mika. Frau Mika, Sie haben Ihre Arbeit bei der Taz, wo Sie ja angefangen haben, damals auch als Journalistin zu arbeiten, wo Sie dann auch Chefredakteurin waren. Man liest über Sie auch, dass Sie die Taz damals gerettet haben, ne? Wobei die Taz ja eigentlich irgendwie gefühlt immer vom Untergang bedroht ist. Sie haben die Arbeit bei der Taz damals als die größte Mutprobe Ihres Lebens bezeichnet. Warum?
Sie müssen sich das so vorstellen. Die Taz ist ja als alternatives Projekt gegründet worden in den 70er Jahren. Und hatte den Anspruch, ohne Hierarchien auszukommen. Als ich 88 zur Taz kam, war das auch noch tatsächlich so. Das heißt, es gab informelle Hierarchien. Mit anderen Worten, es setzten sich zum größten Teil auch diejenigen durch, die am lautesten waren. Und das waren in der Regel dann auch noch die Kerle.
Erklären Sie uns doch mal, was das bedeutet, informelle Hierarchie in einem Medium.
Informelle Hierarchien bedeutet, es gibt keinen Chef, keine Chefin. Die Taz hatte auch keine Ressortleitungen. Also die mittlere Ebene gab es eigentlich auch nicht. Es gab also niemanden, der auch kontinuierlich die Zeitung nach außen vertreten konnte, der sie kontinuierlich entwickeln konnte. Dazu wurden immer einzelne Arbeitsgruppen gegründet. Und entscheidend ist für mich, dass es bei Hierarchien Transparenz gibt. Und deswegen finde ich eben auch flache Hierarchien sehr gut, weil flache Hierarchien bedeutet für mich, man diskutiert auf Augenhöhe. Niemand muss Angst haben, dem Chef, der Chefin politisch, journalistisch etwas entgegenzusetzen. Aber dann gibt es trotzdem eine Entscheidungsebene und die nimmt die Chefredaktion wahr. Und ich finde, so muss es eigentlich laufen. In einer Redaktion, wo wirklich guter Journalismus gemacht wird, braucht es kreative Räume, braucht es angstfreie Räume. Wie wollen Sie die haben, wenn der Chef, das sind ja in der Regel immer noch meistens Männer, wenn der Chef sich als sozusagen Gutsherr aufspielt und seinen Leuten sagt.
Aber Sie sagten eben schon auch, dass Sie dann letztendlich sich den Schuh auch angezogen haben und das ist auch mit teilweise dann auch zur Erfolgsgrundlage geworden. Sie haben entschieden, Sie waren die Chefin da.
Ja, natürlich, um Gottes Willen. Ein Chef, eine Chefin muss entscheiden. Aber die Frage ist halt, tut er, tut sie das vor der Diskussion oder nach der Diskussion? Und wie ernst wird sozusagen die Debatte in einer Redaktion genommen? Und Sie fragten nach der Mutprobe. Die lag einfach schlicht darin, dass ich innerhalb von 8 Jahren schon die Nummer 13 in der Chefredaktion war und viele andere nach einem halben, nach einem Jahr gegangen sind, gegangen worden oder mit Magengeschwüren das Handtuch geschmissen haben.
Früher gab es sowas wie Klassenkampf. In den Zeitungen, was hat denn die Frankfurter Rundschau heute für eine Richtung, für eine Tendenz? Weil ich nehme sie so wahr, so richtig links, wie sie damals verortet war, in den 80er Jahren, in den 70er Jahren, ist sie für mich gefühlt nicht mehr.
Ach, das ist Unsinn, Entschuldigung. Also, die Rundschau war...
Dafür sind Sie da, dass Sie mich belehren können, mal
genau,
an der Stelle
das
darüber.
Genau, das mache ich gerne. Die Rundschau ist als ein linksliberales Blatt gegründet worden, ursprünglich sogar von Kommunisten und nicht nur von Sozialdemokraten, ist aber dann eben sehr schnell von den Kommunisten bereinigt worden. Und ein linksliberales Blatt ist die Rundschau eigentlich immer gewesen, auch vom Selbstverständnis der Redaktion. Es gab Zeiten, da wurde von Verlagsseite versucht, sie anders zu positionieren. Das ist aber spätestens, seit die Rundschau zur Fazit-Stiftung und zum Sozietätsverlag gehört hat, vorbei. Denn da gehörte es selbstverständlich dazu, dass die Rundschau wieder zu ihrem linksliberalen Profil zurückfindet. Und wenn Sie sagen, sie ist nicht mehr die Zeitung der 70er Jahre, ja Entschuldigung, will ich heute eine Zeitung lesen und machen, die eine 70er Jahre Zeitung ist? Auf keinen Fall.
Die Zeitungsmacherin Bascha Mika, heute mein Gast im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Hier ist der HR1 Talk am Sonntagmorgen, heute mit der Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, mit Bascha Mika. Frau Mika, wir haben in der Sendung immer einen Überraschungsgast für unsere Talkgäste am Telefon.
Wirklich?
Ja, deshalb habe ich ja eben schon mal gefragt nach Freunden und Feinden in der Verlagsbranche. Er ist Verleger, Journalist, er ist ein Konservativer und er ist Ihnen freundschaftlich verbunden. Hallo Wolfram Weimer.
Wolfram, hallo.
Ich freue mich sehr. Bayern grüßt einmal herüber. Auf die Frage, ob Bascha Mika mehr Feinde oder Freunde hat, kann ich sagen, obwohl ich ja politisch auf der anderen Seite stehe, streiten kann man mit ihr wunderbar, eine Feindin ist sie nie. Und ich kenne auch niemanden im deutschen Journalismus, der Bascha Mika als eine Feindin betrachtet.
Wolfram Weimer ist der Gründer des Magazins Cicero, er war Chefredakteur der Welt und so haben sie beide sich auch, glaube ich, kennengelernt. Sie waren beide in einer Talkshow und haben da heftig diskutiert.
Also das war meines Erinnerns in den späten 90er Jahren. Ich war Chefredakteur der Welt, Bascha war Chefredakteurin der Taz. Räumlich waren wir eigentlich nur wenige hundert Meter auseinander. Politisch lagen Kontinente dazwischen.
Aber die Sympathien waren immer da.
Das ist wahr. Und so sind wir dann eingeladen worden in die eine oder andere Talkshow, um zu diskutieren. Und da habe ich Bascha Mika kennengelernt als eine leidenschaftliche Frau, als eine Blitzgescheite und als eine, die politisch natürlich immer falsch liegt, weil sie zu weit liegt.
Da wollte ich gerade sagen, Wolfram, danke für die Blumen. Jetzt schicke ich dir lieber einen Kaktus.
Aber die eben das Herz am richtigen Fleck hat. Und da sind wir Wertkonservativen natürlich sofort dabei, wenn man Herz und Verstand zusammenbringt. Und das ist auch eine der besonderen Eigenschaften von Bashamita, dass sie das eben tut. Und deswegen ist sie, auch wenn man politisch nicht mit ihr einer Meinung sein muss, aber deswegen ist sie sehr beliebt und auch sehr respektiert unter Journalisten.
Es gibt einen Bereich, über den werden Sie wahrscheinlich nie im Leben wirklich streiten können. Und zwar ist das die Fußballberichterstattung der Frankfurter Rundschau.
Ja, das war wirklich ganz großartig. Wolfram, weißt du noch, du warst der erste externe Blattkritiker, den ich eingeladen habe, um in der Rundschau eben in der Redaktion aufzutreten. Und ich war völlig überrascht, dass du dich auskennst mit der Fußballberichterstattung der Rundschau. Das hätte ich nie erwartet.
Ja, zunächst mal kann man ja sagen, dass die Rundschau unter der Führung von Bashamita nun wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht hat. Das war ja damals eine schwierige Zeit, es war ja eine echte Krise. Und heute steht die Rundschau moderner da, sie steht diskursiver da, sie steht übrigens auch weiblicher da. Und ich selber bin natürlich als leidenschaftlicher Eintracht-Fan auch befangen. Ich habe mich über die Rundschau häufig geärgert. Aber ich schätze sie, weil sie auch zur Frankfurter Kultur gehört, wie der Eschersheimer Turm. Aber am allerwichtigsten ist mir eben diese Sportberichterstattung. Die ist einfach leidenschaftlich gut. Und ich lese jeden Tag etwas aus der Frankfurter Rundschau, nämlich alles über die Eintracht. Und da kann man übrigens auch beobachten, eine besondere Ligatur, die eben den Journalismus von Bashamita ausmacht. Die Kollegen dort, die betrachten die Eintracht natürlich auch mit Herz, aber eben auch mit einer kritischen Distanz. Und das ist für so Sportjournalisten gar nicht so einfach, dass man dann nicht der journalistische Cheerleader der Mannschaft wird. Aber die kriegen das wunderbar hin. Und das ist eben auch eine journalistische Kultur, die ich sehr mag.
Wolfram Weimer, vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften.
Nicht zu danken. Ich wünsche Bascha alles Gute.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Und wir reden in der nächsten Stunde noch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich warten die Leute drauf, dass wir endlich über den Streit mit Alice Schwarzer reden. Frau Mika, kann es sein, dass Sie öfter mal Streit haben?
Es hält sich eigentlich in Grenzen. Und zwar würde ich mal sagen, ich bin durchaus streitbar, aber ich ziehe es nicht unbedingt, wie man an Wolfram Weimer sieht, auf die persönliche Ebene.
Bashamita, heute zu Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Zu Gast heute bei uns ist Bashamita, Journalistin und Schriftstellerin, lange Jahre Chefredakteurin der Taz, heute Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Hallo Frau Mika.
Guten Tag.
Frau Mika, auf einer Skala von 0 bis 100, 0 bedeutet 0 Gleichberechtigung von Mann und Frau, 100 bedeutet 100% Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wo befinden wir uns heute?
Naja, maximal bei 50%.
Gibt es Berufsgruppen, würden Sie sagen, zum Beispiel die Medienbranche, wo wir weiter sind?
Ach Quatsch. Also beim Öffentlich-Rechtlichen, insgesamt bei den elektronischen Medien, sind sie etwas weiter als zum Beispiel in der Printbranche. Aber es ist doch einfach peinlich. Als ich 1998 Chefredakteurin der Taz wurde, war ich die einzige Chefin einer überregionalen Zeitung. Und ich bin es heute, so viele Jahre später, 2018, immer noch, abgesehen vom Boulevard.
Wir haben Frau Merkel, wir haben Frau Nahles, wir haben Frau Wagenknecht, um nur einige zu nennen. Wir haben noch ein paar mehr. Würden Sie sagen, dass Frauen heute in der Politik am Drücker sind?
Sie sind an bestimmten Stellen sichtbar und das ist schon mal sehr gut. Das heißt doch aber nicht, dass sie in der Politik wirklich schon dasselbe Level erreicht haben wie Männer. Die CDU ist eine Partei mit den wenigsten Frauen, abgesehen mal von der FDP und der AfD. Das heißt, trotz vielen, vielen Jahren Merkel hat sich da nicht allzu viel getan.
Der Frauenanteil im Bundestag ist nach der letzten Wahl auch wieder zurückgegangen.
Genau, und das ist eigentlich eine Katastrophe, denn er war ja nicht gut.
Wie wir zu noch mehr Gleichberechtigung kommen, darüber rede ich unter anderem in dieser Stunde mit Bashamita und natürlich spielen wir weitere Musikwünsche von Ihnen. Frau Mika, Buena Vista Social Club sollen wir spielen mit Chan Chan.
Ja, weil Kuba ist Urlaub und Kuba ist großartig und ich glaube, diese Musik steht wirklich stellvertretend für die Insel und wärmt einfach das Herz.
Hier kommt der Buena Vista Social Club mit Chan Chan.
HR1. Genau meins.
Die Journalistin und Schriftstellerin Bashamita ist heute bei uns im hr1-Studio. Frau Mika, 1998 haben Sie ein Buch geschrieben, das damals ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Das Buch hieß Alice Schwarzer, eine kritische Biografie. Das ist jetzt 20 Jahre her. Wie ist heute Ihr Verhältnis zu Alice Schwarzer?
Es hat sich seitdem nicht geändert. Also wir sind uns natürlich immer wieder begegnet, aber sobald sie mich sieht, guckt sie woanders hin und dreht sich um.
Nun sind Sie beide Feministinnen. Alice Schwarzer ist die Ikone des Feminismus in Deutschland. Was hatten Sie eigentlich damals an Alice Schwarzer zu kritisieren?
Das Problem bei Alice Schwarzer ist, dass sie in meinen Augen die Frauen ein ganzes Stück betrügt und auch die Öffentlichkeit ein ganzes Stück betrügt. Denn natürlich hat sie viel für Frauen erreicht, aber eigentlich nicht oder kaum den Frauen zuliebe, sondern sie hat da ihr eigenes Ding gemacht und sie ist mit Hilfe der männerdominierten Medien zu der Ikone geworden und nicht nur, weil sie Fans in der Frauenbewegung hatte. Und was mich eben besonders nicht nur schmerzt, sondern auch ärgert, ist, dass eben mit dem Auftreten von Alice Schwarzer und mit ihrer Art des Feminismus, den sie verkündet hat, eben mithilfe der Medien, die deutsche Frauenbewegung wahnsinnig eingeengt wurde und sich dadurch über viele Jahrzehnte einfach nicht weiterentwickelt hat. Das ist natürlich nicht ausschließlich die Schuld von Alice Schwarzer, aber sie hat kräftig dazu beigetragen und sie hat eben mit ihrem autoritären Auftreten auch immer versucht, alles wegzubeißen, was in andere Richtungen gedacht wurde.
Nun gibt es heute eine Reihe von jungen Frauen, die sich als Feministinnen verstehen, aber Distanz zu Alice Schwarzer wahren. Wie hat sich der Feminismus verändert? Sie haben angedeutet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gar nicht so sehr oder wenig.
Nein, der Feminismus ist ein anderer geworden und Gott sei Dank ist es ja nun seit einer Reihe von Jahren so, dass Alice Schwarzer überhaupt keine Rolle mehr spielt, also dass man sich nicht mehr an ihr abarbeiten musste. Als ich das Buch geschrieben habe, dem eben ein Porträt über sie in der Taz vorausging, da war das noch ganz anders.
Alice Schwarzer ist heute Teil der Unterhaltungswelt, ne? Sie sitzt in Quizsendungen, sie schreibt auch für die Springerpresse und also es hat sich komplett verändert.
Das ist es aber bereits seit den 80er Jahren. Und das Interessante ist, dass sie seit den 80er Jahren eben zur Medienfrau und auch zum Medienliebling aufgestiegen ist, weil jede Redaktion dachte, irgendeine Frauenfrage sagt Alice Schwarzer etwas dazu. Also ein sehr verengter Blick auch der Redaktionen. Und seitdem ist sie auch nicht mehr angefeindet worden, hat sich aber
naja,
nach
diese Steuergeschichte war schon eine, wo sie wirklich kritisch betrachtet worden ist, wo herauskam, dass sie sozusagen Geld in die Schweiz, glaube ich, gebracht hat, was sie nicht versteuert hatte hier.
Ja, aber das war ja keine Anfeindung. Da wurde über sie kritisch berichtet. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, in den 70er Jahren wurde sie wirklich mit einer unglaublichen Hasswelle überzogen. Da ging es aber darum, dass der Kampf mit den Feministinnen in der männerdominierten Gesellschaft so richtig losging. Ich meine, eine unberechtigte Kritik, die Kritik an der Steuerhinterziehung, die ist ja wohl berechtigt.
Wie hat sich der Feminismus verändert? Das war ja die eigentliche Frage.
Er hat sich Gott sei Dank seit einer ganzen Reihe von Jahren, auch in Deutschland, in anderen Ländern war das längst der Fall, sehr ausdifferenziert und hat vor allen Dingen auch wieder junge und jüngere Frauen erfasst. Denn eine ganze Zeit war Feminismus für jüngere Frauen irgendwie ein Unwort, weil er eben auch von Alice Schwarzer geprägt worden ist und man ihn mit Alice Schwarzer in Verbindung brachte und mit der wollten viele Frauen nichts zu tun haben. Und heute gibt es eben viele verschiedene Feminismen und der Feminismus beschäftigt sich mit sehr viel mehr Fragen als nur Frauenrechten, denn inzwischen geht es eigentlich um die Frage, hat nicht der Kampf der Frauen für Freiheit, sozusagen Auswirkungen und Antworten auf alle Gesellschaften, die nach Freiheiten, nach Gerechtigkeit und nach Gleichberechtigung streben.
Die Journalistin und Buchautorin Bascha Mika ist heute zu Gast bei uns im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Im HR1 Talk gibt es den HR1 Fragebogen. Das heißt, wir stellen all unseren Gästen die gleichen Fragen und lassen uns überraschen, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen. Bascha Mika ist heute zu Gast bei uns, die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Also, hier kommen die Fragen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Naja, inzwischen zwischen 1,75 und 2,50, wenn man eine Bio-Butter benimmt.
Meine schönste Reise war?
Costa Rica und Brasilien.
Der Glaube?
Der Glaube ist wichtig, weil er treibt an. Es ist halt die Frage, welcher Art von Glaube. Für mich war es eben als kindliche Prägung tatsächlich die katholische Religion, die mir allerdings auch zu einem moralischen Korsett verholfen hat.
Stolz bin ich darauf?
Dass ich mich schäme, wenn ich feige bin.
Erklären Sie uns das.
Also Mut ist tatsächlich mein Lebensthema in ganz vieler Hinsicht. Und vielleicht hat das tatsächlich auch etwas mit meiner religiösen Prägung in der Kindheit zu tun. Denn wenn man sich die Bibel anschaut oder auch die Jesusgeschichte, geht es ja da auch sehr viel um Mut und Feigheit. Zum Beispiel bei den Jüngern. Und mich hat das eben ganz stark geprägt, dass ich natürlich auch sehr viele Ängste habe. Aber wenn ich dann abwäge, was ist eigentlich schlimmer? Mich zu schämen dafür, dass ich meinen Ängsten nachgebe oder gegen diese Ängste anzugehen, da entscheide ich mich dann häufig, dass ich mich nicht schämen will. Scham ist ein furchtbares Gefühl.
Mein Lieblingsessen ist?
Pasta.
Ich hasse es, wenn?
Ich hasse viel. Deswegen, nein, lassen Sie mich überlegen. Ich hasse Heuchelei.
Glück bedeutet für mich?
Mit meinen liebsten Menschen zusammenzusitzen und in den Abendhimmel zu schauen.
Ich höre im Radio gerne?
Sehr viel und eigentlich alles. Und ich liebe Hörspiele und das Wort.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass sie so kompliziert ist und man sich anstrengen muss, damit sie funktioniert.
Bereut habe ich?
Bereuen tue ich, dass ich nicht schon längst Kung-Fu gelernt habe. Das will ich irgendwann nochmal lernen und sei es mit 80.
Unterschätzt wird an mir?
Dass ich klein, blond und blauäugig bin und man daraus schließt, dass ich auch harmlos bin.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit?
Meryl Streep.
Peinlich war mir zuletzt?
Ehrlich gesagt, da fällt mir im Moment nichts ein, wobei ich schon auch für Peinlichkeiten gut bin. Ich trete ganz oft ins Fettnäpfchen.
Ich habe Angst vor?
Wenig.
Treue?
Ist wichtig, aber sollte nicht zur Hundetreue degenerieren.
Mein Lieblingsfilm?
Ich liebe Film. Ich bin mit Film groß geworden. Ich würde sagen Orfeo Negro.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Oh Gott, bei unendlich vielen Menschen.
Ich wäre gerne?
Ins hohe Alter hinein, klar im Kopf.
Die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Bascha Mika, ist heute zu Gast im hr1 Talk.
Der hr1 Talk, immer sonntags von 10 bis 12.
Der hr1 Talk, heute mit Bascha Mika und Klaus Reichert. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Nun haben Zeitungen genauso wie das Radio und teilweise auch das Fernsehen heute Probleme, an junge Leute ranzukommen. Frau Mika ist die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Die jungen Leute sind im Netz unterwegs und da warten dann die Influencer oder sie gucken Fernsehen und da wartet dann Heidi Klum. Die Sendung oder diese Blogs sind weder für Sie noch für mich gemacht, Frau Mika. Trotzdem können wir eine Meinung dazu haben. Wie ist Ihre Meinung?
Also grundsätzlich ist dagegen gar nichts einzuwenden, gegen Heidi Klum allerdings schon und ihre Sendung, weil sie einfach verdummt und Rollenmodelle vorstellt, die einfach unterirdisch sind. Aber grundsätzlich ist gegen diese Vielfalt nichts einzuwenden. Man darf diese ganzen Angebote im Netz eben nur nicht mit Journalismus verwechseln. Es gibt hervorragenden Journalismus im Netz, der hat eben aber nichts mit Influencern und mit Blogs zu tun, sondern guter Journalismus ist immer unabhängiger Journalismus.
Das Problem, das ich damit habe, ist, wir geben uns viel Mühe, dass wir Werbung, kommt ja auch vor in den Medien, bei Ihnen werden Anzeigen geschaltet, hier in hr1 läuft auch Werbung und das Programm wird strikt getrennt. Das, was bei den Influencern passiert, das sind junge Leute, die einfach Produkte hochhalten und da ganz krass Werbung für machen und dafür viel Geld bekommen, nämlich von den Firmen, die diese Produkte herstellen. Und es scheint auch so zu sein, dass das als Werbung erkannt wird, aber es stört niemanden.
Das ist genau der Punkt, der mir Sorgen macht. Es ist sogar so, ich bin ja auch Professorin an der Universität der Künste Berlin am Studiengang Kulturjournalismus. Und wenn eben junge Leute, die Journalisten und Journalistinnen werden wollen, zu uns kommen, dann haben die häufig auch so die Haltung, na ja, Werbung ist doch auch eine Art von Information. Wenn sie bei uns nach 2 Jahren ihren Master machen, denke ich oder hoffe ich sehr, dass sie nicht mehr so denken. Also es geht darum, ein ganz starkes Gespür dafür zu entwickeln, was ist unabhängiger Journalismus und was nicht. Und wenn die Grenzen verschwimmen und junge Leute überhaupt nicht mehr unterscheiden können, wo fängt die Werbung an und wo hört der Journalismus auf, dann sind wir in der Gefahr, dass wir unabhängige Informationen, die eben nicht interessensgesteuert sind, einfach nicht mehr unter die Menschen bringen. Und das hat wiederum extrem starke politische Auswirkungen. Das gefährdet unsere Demokratie und das gefährdet die unabhängige Willensbildung.
Ist Heidi Klum skrupellos oder ist sie einfach vielleicht auch ein bisschen zu blöd, um zu merken, was sie da für einen Schaden anrichtet mit dieser Sendung?
Ach, man kann doch nicht sagen, dass diese Frau blöd ist. Sehr wahrscheinlich oder selbstverständlich geht es hier um eine Form von Skrupellosigkeit. Da geht es darum, eine bestimmte Sendung auch aus ökonomischen Interessen weiter fortzuführen. Und da geht es überhaupt nicht um das Wohl der Mädchen und jungen Frauen, die da auftreten. Und es geht überhaupt nicht um das gesellschaftliche Wohl.
Heidi Klum kommt jetzt hier zur Tür rein. Was würden Sie ihr sagen?
Sie haben so viele Möglichkeiten. Machen Sie doch mal was Vernünftiges.
Bascha Mika ist heute zu Gast bei uns in HR1. Über zwei Dinge würde ich gerne mit Ihnen noch reden. Über die MeToo-Debatte und auch über das Älterwerden. Und einen weiteren Musikwunsch spielen wir auch noch. Leonard Cohen mit First We Take Manhattan.
Und Sie wollen etwas von mir dazu hören?
Sehr gerne.
Aber gerne. Als ich nach Berlin kam, um bei der Taz als Nachrichtenredakteurin anzufangen, 1988, ist gleichzeitig eine Freundin von mir in die Stadt gekommen und wir sind in ihrem Auto mit offenem Verdeck über die großen Straßen von Berlin gedüst und dazu Leonard Cohen, First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Das war toll.
Also hier kommt er, Leonard Cohen, First We Take Manhattan. HR1.
Genau meins.
Wir haben die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein in den USA. Wir haben die Vorwürfe gegen andere Regisseure und Schauspieler in den USA. Wir haben hier in Deutschland den Fall Dieter Wedel. Es geht um Machtmissbrauch, es geht um Straftaten, es geht um sexuelle Übergriffe, es geht um Psychoterror. Im HR1 Talk die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Bascha Mika. Frau Mika, warum hat es erst den Fall Weinstein gebraucht, bevor hier in Deutschland angefangen wurde, über Dieter Wedel zu sprechen?
Ganz so stimmt es ja nicht. Wir hatten ja vorher zum Beispiel schon die Rainer-Brüderle-Debatte und die Aufschrei-Kampagne. Also wir haben immer wieder sozusagen in Wellen über sexuellen Missbrauch und Machtmissbrauch gesprochen. Aber die MeToo-Kampagne hat den großen Vorteil, dass sie sich schon seit vielen, vielen Monaten hält. Und eben sehr, sehr viele Länder auch ergriffen hat. Was mich zum Beispiel besonders beeindruckt hat, es gibt in Marokko, das ja nun nicht gerade das frauenfreiheitlichste Land ist, aber da gibt es eben auch sehr mutige Frauen, zum Beispiel eine Bloggerin, die hat dann im Zuge dieser MeToo-Kampagne Frauen aufgefordert, sich zu melden, sich zu outen, und zwar nicht diejenigen, die sexuell belästigt und missbraucht worden sind, sondern diejenigen, die es nicht wurden, weil sie davon ausgegangen ist, in meinem Land haben alle Frauen diese negativen Erfahrungen bereits gemacht.
Nun stimmt es natürlich, wenn wir sagen, besser spät als nie, aber jetzt, wenn wir diese beiden Fälle betrachten, wie erklären Sie sich, dass zum Beispiel Harvey Weinstein und auch Dieter Wedel über Jahrzehnte Menschen gequält und missbraucht haben, ohne dass das öffentlich wurde?
Weil es hier um ein männerdominiertes System geht, das sich gegenseitig unterstützt hat und wo Frauen natürlich auch mitgemacht haben. Und zwar sowohl die Frauen, die Opfer wurden, aber natürlich auch die Frauen, die Kenntnis davon hatten. Die Täter waren natürlich in Machtpositionen, wo Frauen sich häufig entscheiden mussten, machen die mich jetzt fertig? Kicken die mich raus, teilweise ja auch aus existenziellen Situationen. Also wenn es darum geht, kann ich meine Familie ernähren, verdiene ich genügend Geld, bin ich in anderen existenziellen Situationen, dann ist die Entscheidung einfach verdammt schwer. Und man darf auch nicht vergessen, das hat ja ganz viel mit Angst zu tun. Denn viele Frauen, die solche Erfahrungen gemacht haben, die haben sich ja gewehrt. Die sind zu ihren Chefs gegangen. Ja. Die sind an die Spitze ihrer Unternehmen gegangen. Und es wurde unter den Teppich gekehrt. Und häufig wurden sie aus dem Unternehmen gekickt und nicht der Missbraucher.
Nun reden wir aber über Unternehmen, die auch Medienunternehmen sind. Das heißt, es gab immer diese Gerüchte, auch was Dieter Wedel angeht, was Harvey Weinstein angeht. Das ist seit Jahren wabert das so durch die Medienszene, dass immer auch mal hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen worden ist. Das ist etwas, was ich bis heute nicht verstehen kann. kann, dass Medien an der Stelle nicht wirklich reagieren. Bei Harvey Weinstein, der hat Journalisten unter Druck gesetzt. Ne? Da war, sobald irgendeine Recherche stattfand, hat er entweder versucht, die Journalisten zu kaufen, indem er ihnen Jobs gegeben hat, oder halt tatsächlich über Anwälte Druck ausgeübt. Aber mir ist nicht bekannt, dass Herr Wedel das in irgendeiner Form hier in Deutschland bei irgendwelchen Journalisten gemacht hätte.
Ja, aber es reicht doch, wenn Männer ein stillschweigendes Übereinkommen haben. Schauen Sie sich doch mal den Fall Strauss-Kahn an. Strauss-Kahn war ein Frauenverbraucher und Missbraucher sondergleichen. Das hat die ganze französische Journalie gewusst. Und die haben alle mitgespielt. Und die haben nichts getan und nichts gesagt. Und dieses System des stillschweigenden Einverständnisses, sei es erzwungen oder freiwillig, das muss man durchbrechen.
Interessant aus unserer Sicht, also aus Mediensicht, ist ja auch die Frage, wie schafft man es, über solche Fälle zu berichten, ohne vorzuverurteilen?
Das ist tatsächlich schwierig und es gibt ja auch immer wieder Fälle, das darf man nicht vergessen, wo Leute, es betrifft ja zum Teil auch Frauen, fälschlicherweise beschuldigt werden. Aber solche schwierigen Entscheidungen müssen wir ja auch in anderer Hinsicht immer wieder treffen. Haben wir genügend Material? Haben wir genügend Fakten? Wie vorsichtig oder wie tatsachenbehauptend berichten wir?
Bascha Mika, die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, heute unser Gast im hr1 Talk.
hr1. Genau meins.
Hier ist der hr1 Talk, heute mit Bascha Mika, der Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Frau Mika ist auch Buchautorin. Zum Beispiel hat sie im Jahr 2014 ein Buch geschrieben, das heißt Mutprobe, Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden. Frau Mika, warum glauben Sie, dass das Älterwerden nur für Frauen ein höllisches Spiel ist?
Na, weil sie als Mann sehr viel mehr Vorteile haben. Ihre Falten gelten als attraktiv und sexy, meine schon weniger.
Das zum Beispiel würde ich sagen, das ist jetzt mal eine krasse Behauptung von Ihnen, dass das so ist.
Nö. Zum gesellschaftlichen Bild gehört dazu, dass Männer angeblich reifen und Frauen verblühen. Das ist ein alter Spruch, der gilt immer noch. Und mit zunehmendem Alter, spätestens ab 40, verschwinden Frauen systematisch nicht nur aus der gesellschaftlichen Wahrnehmung, sondern zum Beispiel auch aus den Medien. Sie haben genau eine Handvoll Frauen, die jenseits der 40, jenseits der 50, jenseits der 60 noch auf dem Bildschirm erscheinen. Für sehr viele Frauen ist irgendwann mit Mitte, Ende 40 Schluss. Und mit über 60, dazu gibt es hervorragende Untersuchungen, ist der Männeranteil viermal so hoch wie der Frauenanteil. Beweis genug?
Ja, Schönheitsideale werden von den Medien gemacht, in der Werbung, von Zeitschriften, vom Fernsehen, vom Radio vielleicht auch ein bisschen. Ja, was müssen wir anders machen?
Also Frauen müssen sich wehren. Wir müssen an der Stelle lauter werden. Es geht ja darum, dass wir als Frauen mit zunehmendem Alter eben gesellschaftlich diskriminiert werden. Und in den vergangenen Jahrzehnten machen wir die Erfahrung, dass das aber immer stärker wird und das äußere Bild eines schönen Körpers immer stärker normiert wird. Und da müssen wir eigentlich einfach gegenhalten. Sonst landet es nämlich auch bei Ihnen als Mann genauso, dass innerhalb einiger Zeit auch Ihre Falten nicht mehr sexy sind.
Ich befürchte, das ist schon passiert. Also ich kenne eine Menge Männer in meinem Alter, 50 plus, die so zum Beispiel die Augenlider haben straffen lassen, wo das im Grunde keine so seltene Operation mehr ist.
Der Druck auf Männer nimmt zu. Es ist immer noch das Gros der Frauen, die irgendetwas machen lässt. Aber das kann doch nicht die Zukunft sein.
Älter werden bedeutet ja auch, dass man dem Tag, an dem dann der letzte Vorhang fällt, irgendwann immer näher kommt. Denken Sie manchmal darüber nach, dass Sie nicht mehr alle Zeit der Welt haben?
Ja, aber meistens habe ich keine Zeit dazu, darüber nachzudenken. Aber da ich ja vorhabe, ziemlich alt zu werden und auch noch sehr lange journalistisch zu arbeiten, beschäftigt es mich nicht sehr. Höchstens in der Hinsicht, ich werde zunehmend geiziger mit meiner Zeit.
Bascha Mika, die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, heute bei uns zu Gast im hr1 Talk. Frau Mika, wir bekommen von jedem unserer Gäste am Ende der Sendung eine Lebensweisheit beziehungsweise auch ein Gedicht, irgendein geflügeltes Wort. Ja, was bekommen wir von Ihnen so um kurz vor 12 hier in hr1?
Ich würde gerne, da wir so viel über Frauen geredet haben, tatsächlich meinen Geschlechtsgenossinnen etwas mitgeben, was aber vielleicht eben auch für Männer gilt. Vielleicht sollte ich es einfach auf Menschen umformulieren. Und dann würde ich sagen, wir Menschen brauchen ein Pfund Mut statt einer Tonne Ausreden.
Bascha Mika, heute zu Gast im HR1 Talk. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Es war mir ein Vergnügen.
Mein Name ist Klaus Reichert und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, wenn Sie nicht die ganze Sendung hören konnten. Das Gespräch mit Bascha Mika finden Sie unter www.hr1.de auch als Podcast.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.